OSZE. Das ist eine Abkürzung, die Sie sicherlich schon mal gehört oder gelesen haben, eventuell ergänzt um den Begriff Wahlbeobachterin oder Wahlbeobachter. OSZE steht für Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und es ist die weltweit größte regionale Sicherheitsorganisation, bestehend aus 57 Staaten aus Europa, Nordamerika und Zentralasien. Hervorgegangen ist die OSZE vor 30 Jahren aus der KSZE, der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, die ihrerseits wiederum vor genau 50 Jahren in Helsinki stattgefunden hat. Hauptziel, damals wie heute, Frieden schaffen und sichern, Differenzen überwinden und Vertrauen aufbauen. Nur, wenn wir uns Gaza anschauen, wenn wir uns die Ukraine anschauen, erreicht die OSZE diese Ziele überhaupt? Und falls nein, könnten dabei nicht vielleicht zivilgesellschaftliche Organisationen ein bisschen helfen? Dazu hat Dr. Nadia Douglas, Mitglied der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien, die vergangenen Monate geforscht und darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Und mein Name ist Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. Frau Douglas, aktuell läuft im Kino ein Dokumentarfilm zur Konferenz vor 50 Jahren, der Titel Der Helsinki-Effekt. Welchen Effekt, würden Sie sagen, hat die Konferenz von damals denn auf die Sicherheit in Europa heute?
Ja, das finde ich sehr schön, dass Sie diesen Film erwähnen, den ich im Übrigen auch sehr empfehlen kann. Ein sehenswerter Film, der zudem auch noch amüsant ist. Dieser Film zeigt deutlich den Wert von Diplomatie und 10 Verhandlungen für heute, denn er lässt aufmerken, da wir heute in einer veränderten Weltordnung sind, alles schnelllebiger ist und dadurch weniger nachhaltig, hat uns die KSZE eben vor Augen gehalten, dass bestimmte Verhandlungen zu zentralen Fragen wie Frieden und Sicherheit eben auch mal 2 Jahre dauern können. Die KSZE war damals oder stand für den Beginn einer neuen Ära des Dialogs zwischen Ost und West. Es bedeutete, dass man nicht mehr ausschließlich in Form von Blöcken dachte, sondern sich darauf einließ, eben auch auf einen Austausch über gemeinsame, perspektivisch auch kooperative Sicherheit in Europa zu reden. Die sogenannten Helsinki-Prinzipien, nur noch mal zur Erinnerung, sie reichen von gleicher Souveränität für alle, Unverletzlichkeit von Grenzen über territoriale Integrität der Staaten bis hin zur Achtung von Menschenrechten und Grundfreiheiten. Diese mündeten dann in diese sogenannten 3 Körbe, die heute auch die 3 Dimensionen der OSZE widerspiegeln. Und diese Helsinki-Prinzipien, sie prägten über Jahrzehnte die Beziehungen zwischen den teilnehmenden Staaten und gelten eigentlich immer noch neben der UN-Charta als zentrale völkerrechtliche Normen in Europa. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine 2022, der brachte dann eine Zäsur mit sich und das begrub auch in gewisser Weise diese Vision von kooperativer Sicherheit. Wobei man dazu sagen muss, dass das ein schleichender Prozess war, der nicht erst 2022 begann, sondern sich auch schon in den 2000er Jahren abzeichnete.
Zur Ukraine kommen wir natürlich auch noch später in diesem Podcast. Interessant ist ja auch die Zusammensetzung der Staaten, die sich damals zusammengefunden haben in Helsinki. Jetzt kommen sie wieder zusammen in Helsinki zu einer Art Jubiläumskonferenz. Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt die OSZE denn heute, 50 Jahre nach ihrer Gründung?
Also die OSZE hat im Moment eigentlich wenig zu feiern. Das disruptive Verhalten Russlands hat dazu geführt, dass die Organisation in wesentlichen Arbeitsbereichen blockiert ist. Also sie hat seit 2021 keinen regulären Haushalt mehr. Die Besetzung der Posten der einzelnen autonomen Institutionen innerhalb der OSZE ist jedes Mal eine Hängepartie. Auch die Verlängerung der Feldoperationen ist schwierig. Es grenzt eigentlich auch an ein Wunder, dass überhaupt noch im letzten Jahr ein Konsens herbeigeführt werden konnte zum Vorsitzland für nächstes Jahr.
Weil wichtig, Konsens ist sozusagen das Grundprinzip der Organisation.
Genau.
Ohne das geht es nicht. Wenn einer ausschert, ist alles Vergossene Milch.
Richtig. Also Beschlüsse können nur im Konsensprinzip herbeigeführt werden. Und im nächsten Jahr ist es halt auch wieder ein neutraler Staat, wenn man so will. Und zwar übernimmt die Schweiz den Vorsitz. Mhm. Also die OZE ist vielfach für tot erklärt worden. Die Tatsache, dass sie zwischen 2014 und 2022 keinen Frieden zwischen der Ukraine und Russland herbeiführen konnte und auch der Waffenstillstand, der durch die Sonderbeobachtermission kontrolliert wurde, mehr als brüchig war, hat halt dazu geführt, dass man sagte, die OSZE ist gescheitert. Das verkennt aber ein wenig, dass die OSZE immer nur so handlungsfähig ist, wie die teilnehmenden Staaten es ihr erlauben zu sein. Und sicherlich war auch das Mandat der SMM, also dieser Sonderbeobachtermission, unzulänglich, aber das war damals auch so gewollt von den teilnehmenden Staaten.
Kommen wir zu Ihrem Forschungsprojekt oder dem, was Sie in den vergangenen Monaten sehr intensiv sich angesehen haben, nämlich die Zivilgesellschaften. Da habe ich mal ins Programm dieser Jubiläumskonferenz geschaut. 11 Stunden dauert die ungefähr und da taucht an 2 Stellen für jeweils kurze 45 Minuten ein Punkt Side Events Organized by Civil Society auf, also kleinere Veranstaltungen, die von der Zivilgesellschaft organisiert werden. Entspricht das ungefähr der Rolle, die OSZE diesen zivilgesellschaftlichen Organisationen beimisst, so ein kleines Ding an der Seite?
Ja, man muss dem finnischen Vorsitz zugute halten und auch den Organisatoren, dass sie immerhin 1 von 4 Panels dieser Konferenz komplett der Frage gewidmet haben, wie Zivilgesellschaft im Zusammenspiel mit Staaten heute die wesentlichen Fragen von Bedrohung des Friedens über Menschenrechte, Demokratie gemeinsam begegnen können. Aber wie die Zeit-Events organisiert sind, das ist tatsächlich eher, entspricht eher der Regel, denn die OSZE war und ist und bleibt eine zwischenstaatliche Organisation. Im Vergleich zu anderen internationalen Sicherheitsorganisationen wie der NATO ist sie aber doch weitaus aufgeschlossener der Zivilgesellschaft gegenüber. Sie begrüßt offiziell ihre Einbindung, aber in der Praxis sieht es dann doch häufig so aus, dass der Zivilgesellschaft, wenn überhaupt, eher eine symbolische oder konsultative Rolle zukommt.
Ja, jetzt haben Sie diese Rolle ja eingehender untersucht. Wie haben Sie das denn gemacht?
Ja, in diesem Forschungsprojekt haben wir uns tatsächlich die Frage gestellt, ob diese stiefmütterliche Behandlung von Zivilgesellschaft gerade in der politisch-militärischen Dimension überhaupt noch den Ansprüchen von heute an Partizipation, Transparenz, Rechenschaftspflicht auch gegenüber Gesellschaften gerecht wird und ob die OSZE dem Wandel auch der Funktion und des Charakters von Zivilgesellschaft noch gerecht wird. Das Beispiel Ukraine verdeutlicht, welche wichtigen Beiträge zivilgesellschaftliche Akteure gerade in Fragen von Frieden und Sicherheit leisten können. Also in der Ukraine sind NGOs momentan sehr wichtig bei der Dokumentation von Kriegsverbrechen, bei der Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen, Rehabilitierung von Veteranen etc. Und sie sind dabei so eine Art Kompensationsmechanismus für Bereiche, in denen der Staat eben nicht immer handlungsfähig sein kann. Mhm. Und im Rahmen dieses Projekts haben wir Expertinneninterviews durchgeführt mit Vertreterinnen aus der Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft, aus den ständigen Vertretungen der teilnehmenden Staaten der OSZE und aus dem OSZE-Sekretariat in Wien und haben darüber hinaus auch noch einen Textkorpus von OSZE-Dokumenten mit Hilfe von qualitativer Analysesoftware und KI untersucht. Und das Ziel war zu verstehen, wie im Grunde die Rolle von Zivilgesellschaft innerhalb der OSZE definiert und verstanden wird, wie sie sich über Zeit auch verändert hat und wo es Defizite gibt.
Und zum besseren Verständnis, zivilgesellschaftliche Organisationen meint alles von ad hoc zusammengestellten Kleinstgruppen bis zu relativ großen NGOs mit einem großen Apparat, nehme ich an. Oder wie verstehen Sie das?
Also die OSZE hat ein sehr breites Verständnis und von Zivilgesellschaft, das haben wir im Grunde auch übernommen. Mhm. Natürlich ist Zivilgesellschaft heute sehr heterogen, aber wir haben uns konzentriert im Grunde auf 3 Gruppen. Das sind Organisationen vor Ort, die eben beispielsweise die Feldoperationen beraten oder mit denen kooperieren. Das sind häufig sehr gut vernetzte, verwurzelte Organisationen, Frauenorganisationen, Hilfsorganisationen, Opferorganisationen, aber auch Watchdog-NGOs, die staatliches Handeln kontrollieren wollen. Dann gibt es Organisationen, die internationale NGOs, beispielsweise mit der OZE, kooperieren im Bereich humanitäre Minenbeseitigung. Mhm. Und dann auf der globalen OZE-Ebene gibt es eben zivilgesellschaftliche und Bürgerrechtsorganisationen, die sich zusammengeschlossen haben in einer Dachorganisation, die sich Civic Solidarity Platform nennt. Und das sind Organisationen, die wirklich sich den Helsinki-Prinzipien verschrieben haben und sie transnational im OZE-Raum verwirklichen wollen.
An welchen Stellen eines Konflikts und oder Krieges sucht denn die OZE die Zusammenarbeit mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen bislang und wo wäre es eigentlich gut nach Ihrer Forschung?
Also wenn wir uns das von der OZE häufig genutzte Modell des Konfliktzyklus anschauen, dann ist Zivilgesellschaft sehr gefragt, beispielsweise als Frühwarnmechanismus auch im Bereich Konfliktprävention und kennen nationale, regionale Diskurse, Narrative im Bereich der politisch-militärischen Dimension, beobachten sie Truppenbewegungen. Von all solcher Expertise kann die OZE profitieren, aber auch im Bereich Konfliktnachsorge, ein paar Beispiele in der Ukraine habe ich eben genannt, die auch in einer Nachkriegszeit relevant werden könnten. Das sind eben auch Bereiche wie Grenzmanagement, Delimitierung, Demarkation. Da kann Zivilgesellschaft die OZE flankieren, beispielsweise indem sie vor Ort Bevölkerung aufklärt über neue Grenzverläufe, beispielsweise da auch für Akzeptanz wirbt, das kann Zivilgesellschaft besser als das staatliche Akteure könnten. Und in den Bereichen, das haben wir auch, das ist auch ein Ergebnis unseres Forschungsprojekts, wird die OZE selbst, aber vor allen Dingen auch die zivilgesellschaftlichen Akteure nach wie vor zu wenig wahrgenommen und ihr Potenzial auch unterschätzt.
Und da würden Sie sagen, das sollte aber die OZE in Zukunft tun?
Ja, sie tut es häufig vor Ort in den Regionen, in denen sie aktiv ist. Nur das ist eine, also Konfliktprävention allgemein ist eine sehr unsichtbare Arbeit. Man Erfolgsmeldungen sind da selten und deswegen ist es gerade auch die Stärke der OZE, diese Arbeit hinter den Kulissen, weil niemand kann im Nachhinein sagen, ob ein Konflikt wieder ausgebrochen wäre oder aufgeflammt wäre, hätte es die OZE vor Ort nicht gegeben. Aber ich argumentiere oder auch in diesem Forschungsprojekt sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass diese Arbeit der Konfliktprävention nach wie vor sehr, sehr wichtig ist und auch von den Staaten mehr und gefördert unterstützt werden müsste, denn Konfliktprävention unterm Strich ist sehr viel günstiger, als im Grunde dann intervenieren zu müssen, wenn ein Konflikt bereits ausgebrochen ist.
Ja, ich glaube, da erinnern wir uns alle noch an das Präventionsparadox aus der Corona-Pandemie, dass man better safe than sorry. Aber das hat im Fall der Ukraine leider nicht so gut geklappt. Die OZE hat alle Aktivitäten zumindest vor Ort 2022 eingestellt. Was hat da nicht funktioniert? Warum hat da diese Prävention auch mit der OZE vielleicht nicht gegriffen?
Wie gesagt, die OZE war seit 2014 der zentrale Akteur in der Ukraine, aber sie hatte mit der Sonderbeobachtermission ein sehr unzulängliches Mandat und war eingeschränkt in ihrer Tätigkeit. Das hat dazu geführt, dass die spezifisch ukrainische Erfahrung auch mit dem Minsk-Prozess und der trilateralen Kontaktgruppe dazu geführt hat, eben, dass in der Ukraine heute die Skepsis gegenüber der OZE überwiegt. Und da ist es wichtig, dass die OZE versucht, verloren gegangenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Denn sie ist nach wie vor, und das haben diese Jahre eben auch an Positiven bewirkt, sehr vernetzt mit der lokalen ukrainischen Zivilgesellschaft und hat dort auch wieder hinter den Kulissen viel bewirkt.
Russland an der Stelle muss man natürlich auch mit reinnehmen ins Gespräch, weil wir hatten es vorhin kurz an einer Stelle, die OZE beruht auf Konsens und wenn es da keinen gibt, dass man diese Mission fortsetzt, gerade in diesem Konflikt, ist es schwierig. Wo ordnen Sie Russland da ein?
Ja, wie gesagt, Russland ist zurzeit der disruptive Akteur in der Region, auch innerhalb der OSZE.
Für alle Missionen, für alle Aktivitäten oder nur jetzt speziell für die, wo Russland auch tatsächlich ein wirklicher Stakeholder ist?
Ja, also ich würde sagen schon sehr weitflächig, denn vielfach stellt sich Russland quer bei der Verlängerung von Mandaten von Feldoperationen, auch bei Operationen oder Missionen, wo Russland gar nicht direkt involviert ist. Also in der Vergangenheit hat Russland vermeintlich konstruktiv versucht, sich in der Beilegung des Konflikts rund um Transnistrien, also das ist diese abtrünnige Region in der Republik Moldau, einzubringen, was aber auch schwierig war, denn es war im Grunde dadurch, dass es in Transnistrien militärisch präsent ist. Was man jetzt Russland zugute halten könnte, wenn es da überhaupt etwas gibt, ist, dass es eben noch nicht ausgestiegen ist, also aus der OSZE. Aus dem Rahmen der Parlamentarischen Versammlung schon. Da ist auch die Mitgliedschaft suspendiert worden. Aber in gewissen Formaten beteiligt sich Russland noch. Es ist insofern kann man sagen, auch die USA im Übrigen sind noch Teil der OSZE und so sind mit der Ukraine beispielsweise auch die wichtigsten Konfliktakteure in der nördlichen Hemisphäre Europas immer noch Teil der OSZE und sitzen sie in dieser Organisation tatsächlich immer noch an einem Tisch, zumindest einmal in der Woche im Rahmen der Sitzungen des Ständigen Rates der OSZE.
Und daraus könnte man ja eigentlich ableiten, eine immens wichtige, potente Rolle für den Frieden und die Zusammenarbeit auf dieser Welt. Die OSZE sozusagen auf Augenhöhe mit der EU, mit der NATO, mit der UNO und so weiter. Wo ordnen Sie sie da ein für die Zukunft?
Ja, die OSZE hat leider nicht mehr das gleiche Standing. Sie hat im multilateralen Gefüge einen schweren Stand heute neben der EU und der NATO. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie, wie gesagt, blockiert ist, in vielen Arbeitsbereichen ihr Handeln eingeschränkt ist. Und tatsächlich haben auch die EU und die NATO mittlerweile auch viele Aufgaben übernommen, die ehedem Kernkompetenzen der OSZE waren, also im Bereich ziviler Krisenprävention beispielsweise, aber auch in der zweiten Dimension Korruptionsbekämpfung, Klimawandel, Sicherheit, Wasserdiplomatie. Das sind alles Bereiche, natürlich nicht zu vergessen, dritte Dimension, Menschenrechte, Demokratieförderung, Minderheiten, Presse und Medienfreiheit. Das waren alles Bereiche, wo die OSZE oder wo sie nach wie vor über eine sehr ausgeprägte Expertise und jahrzehntelange Erfahrung verfügt. Also die OSZE hat ein großes Potenzial. Es wird nicht ausgeschöpft, weil gerade auch westliche Staaten, allen voran die USA, sich wenig interessieren im Grunde für die OSZE derzeit. Allerdings würde ich argumentieren, dass die OSZE die Möglichkeit hat, eine gewisse Legitimität auch wieder zurückzugewinnen. Zum Beispiel im Bereich Konfliktmanagement. Und wenn sie da in diesem Bereich noch wahrgenommen werden möchte, dann könnte sie sich als ziviler Akteur komplementär zu Akteuren mit robustem Mandat aufstellen. Ich möchte ein Beispiel geben. Sie könnte hier nämlich ihren Fokus noch stärker auf Resilienzbildung, auch im Bereich ziviler Verteidigung, Zivil- und Katastrophenschutz legen. Denn neben militärischer Abschreckung und Aufrüstung sind das eben Bereiche, die von vielen teilnehmenden Staaten vernachlässigt wurden. Ich klammer hier mal aus die Staaten in Nordosteuropa, also Finnland, Skandinavienstaat, das Baltikum und Polen, die sind sehr stark gerade im Bereich Zivilschutz. Aber beispielsweise schließt es auch die Bundesregierung ein, die jetzt erst erkannt hat, dass hier gewaltige Defizite bestehen. Und hier könnte die OSZE tatsächlich helfen, einen Erfahrungsaustausch auch unter den teilnehmenden Staaten zu befördern.
Sagt Dr. Nadja Douglas. Mit ihr habe ich über die OSZE gesprochen. Die wird nämlich 50 in diesem Jahr. Und Frau Douglas hat untersucht, wie zivilgesellschaftliche Akteure vielleicht wieder zu mehr Relevanz innerhalb der OSZE kommen könnten. Vielen herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht.
Wenn Sie sich weiter einlesen wollen in dieses Thema, finden Sie wie immer unter der Podcast-Folge in den Shownotes einige Empfehlungen. Ganz herzlichen Dank an der Stelle auch an Maja Däne, die die Redaktion für diesen Podcast hatte. Gerne können Sie auch unseren SWP-Newsletter oder unsere Social-Media-Kanäle bei LinkedIn und Blue Sky abonnieren. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und vor allem an andere Interessierte weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. Thank you.